Willkommen zu einer neuen Folge der Ludoki Talks für Spitzenleistung im Business. Heute mit einem Interviewgast, auf den ich mich wirklich freue. Wir haben uns neulich kennengelernt hier bei mir auf der Terrasse. Da war er mit seiner Partnerin gerade auf dem Weg zur Tour de Suisse und kam hier vorbei. Ja. Und aus diesem, naja, wir lernen uns mal kennen, wurde ein sehr intensives Gespräch. Willkommen, Pascal Ott.
Herzlichen Dank, dass ich Teil von eurem Podcast sein darf. Das freut mich sehr und denke, wir haben, das ist jetzt ungefähr 3 Wochen her, seit wir uns kennengelernt haben, ja. Und wir die Erfahrungen und Erlebnisse aus diesem Nachmittag, den Kickoff für unseren Urlaub, der hat nachgeholt. Wir haben einige Zeit im Auto damit verbracht, über diesen Nachmittag zu diskutieren und zu philosophieren.
Was da verspricht, dass wir viel zum Austauschen haben, und das ist auch kein Wunder. Man hört es vielleicht an der Sprache, der Pascal, der lebt in der Schweiz, in der Umgebung von Basel und wirkt da sehr, sehr kräftig. Und wir haben beide eine große Gemeinsamkeit. Wir lieben das Spielen und das spielerische Lernen. Und ich habe so das Gefühl, wir zwei sind auch so die Galionsfiguren für dieses Thema. Wie siehst du das?
Also das ehrt mich natürlich sehr, wenn du das sagst. Ich denke, wir haben sehr, sehr ähnliche Ziele. Wir wollen beide in die gleiche Richtung. Aber wenn ich mich mit euch vergleiche, dann sehe ich eher euch als Galionsfiguren. Ich habe damit erst in kleinem Rahmen vor 3-4 Jahren begonnen und versuche mich hier spielend weiterzuentwickeln in diesem Bereich. Aber ich denke, ich kann noch sehr, sehr viel lernen von euch und eurer Tätigkeit. Deshalb war auch der Besuch bei euch auf der Terrasse so speziell für uns, weil wir innerhalb von kürzester Zeit ganz viele neue, spannende, spielerische Elemente gelernt haben.
Ja, 3-4 Jahre damit unterwegs. Wir sind jetzt über 10 Jahre dabei. Das gibt schon einen gewissen Vorsprung. Auf der anderen Seite sehe ich halt gerade bei dir und dem, was du machst, dass du innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viel bewegst. Und das ist nicht so einfach. Das werden die Leute da draußen wissen, die sich mit dem Thema befassen. Sonst würden es ja ganz viele andere machen. Und das ist noch ein großer Vorsprung, den wir haben. Den werden wir auch ausnutzen. Und die Idee, weshalb wir auch hier zusammen sprechen, ist auch weiter zu diskutieren. Was können wir denn zusammen bewirken? Denn das gemeinsame Anliegen ist ja, das spielerische Lernen, den spielerischen Zugang ins Business zu übertragen, in die Unternehmen, dass dort eine andere Kultur entsteht. Und nicht nur eine andere Kultur, sondern auch ein anderer Leistungsanspruch. Dass dort der Mensch eine viel deutlichere Position hat mit seiner Kreativität, mit seiner Leidenschaft. Und ich bin sehr neugierig, wie wir das beide packen heute. Eine wichtige Information noch, weil das hat mich sehr beeindruckt. Es ist so ein Teil von deiner Geschichte. Weil eigentlich, das ist mir so geblieben, bist du ja so ein Hardcore-BWLer. Und dann den Sprung ins Playing, ins Serious Playing, das ist ja schon ein ordentlicher Sprung. Erzähl, wie ist es dazu gekommen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also wenn ich sage, ich mache das seit 3-4 Jahren, dann meine ich, dass ich genau die Kombination, über die wir jetzt sprechen, anbiete, also betriebswirtschaftliche oder strategische Fragestellungen zu kombinieren mit spielerischen Elementen. Aber für sich losgelöst habe ich die beiden Disziplinen wahrscheinlich seit Jugendjahren im Blut. Also ich habe betriebswirtschaftliche Ausbildung, also ein Betriebsökonomiestudium, und ich war einige Jahre in verschiedenen Firmen tätig rund dem CEO-Support, also betriebswirtschaftlicher Support der Geschäftsführung. Ich war dabei an vielen Geschäftsleitungssitzungen, Strategiesitzungen, Verwaltungsratssitzungen. Und nebenbei bin ich seit vielen, vielen Jahren begeisterter Pokerspieler und auch und grundsätzlich alles, was ich mit spielerischem Messen da auftut. Und zum ersten Mal so bewusst die spielerische Elemente im Business-Alltag war in der Vorbereitung für Geschäftsleitung oder Verwaltungsratssitzungen, irgendwie versuchen, die die Player, die Teilnehmer zu analysieren, welche Positionen werden sie wohl in einem Geschäft vertreten, wie wird die Diskussion ausgehen und was wird entschieden. Eigentlich das Gleiche, was man macht am Pokertisch, um die Gegenspieler und Mitspieler zu analysieren. Und das Ziel war, möglichst viel vom Protokoll schon vor der Sitzung verfasst zu haben und dann zu verifizieren oder zu überprüfen, ob eigentlich der Inhalt der Sitzung genauso gekommen ist, wie man das oder wie ich das vorausgesehen und geplant habe. Und das war eigentlich einfach in meinem Kopf, aber auch schon sehr viel spielerische Elemente in Hardcore-BWL-Alltag.
Beispiele.
Genau. Und eines meiner, in Anführungszeichen, Produkte oder was ich mache, ist Visionen und Strategien entwickeln mit Lego Serious Play. Und in dieser Tätigkeit, die ich vorhin beschrieben habe, war ich an vielen PowerPoint-Präsentationen zu Strategiesitzungen mit dabei. Und es gibt mittlerweile einige Firmen, auch daraus, die sagen, jetzt haben wir es 16 Mal mit PowerPoint und Strategiesitzung versucht, es ist nie was Schlaues dabei rausgekommen, jetzt können wir es beim 17. Mal auch mal spielerisch und kreativ versuchen. Das ist auch ein Ansatz, den ich gerne annehme. Und es bietet die Möglichkeit, eigentlich als Versagen von Bestehendem zu zeigen, dass Neues mindestens gleich gut funktionieren kann.
Dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Spaß macht.
Genau. Und meistens auch bessere Ergebnisse erzielt. Aber es gibt immer noch einen großen Unterschied, denke ich, oder zweischneidig, wie wir oder ich zu Kunden komme, ob die wirklich was Spielerisches machen möchten oder ob sie einfach mal eine Alternative zu was Bestehendem testen möchten. Also das Mindset dahinter ist relativ unterschiedlich.
Sag mal, wenn ich mir das so vorstelle, du hast eine Vorstandstruppe zusammen oder ein Verwaltungsratsmeeting und dann hast du Lego aufgebaut und hast dann ältere Herren oder Damen, graue Haare, gesetzte Persönlichkeiten. Wie reagieren die darauf?
Also wir haben vor kurzem zum Beispiel ein neues Leitbild für eine Gemeinde entwickelt, mit dem Gemeinderat zusammen, und da kommen viele Leute genauso drin vor, wie du sie jetzt vorgestellt hast. Und also meistens hat es mindestens einen im Gemeinderat, der vom Spielerischen fasziniert ist, weil sonst kommt der Kontakt überhaupt nicht zustande, wenn es nicht mindestens einen in diesem Gremium hat. Und bei einem Vorbereitungsgespräch merke ich schon oft, dass dann Vorbehalte vorhanden sind. Aber beim tatsächlichen Workshop, bei den Auflockerungsübungen mit Lego zum Beispiel, geht es sehr, sehr schnell, bis die Leute völlig im Flow sind, weil eine Geschichte mit Lego, eine Vorgeschichte hat jeder hat mal gespielt, oder jeder hat ein Kind oder ein Patenkind oder irgendwas. Also jeder hat eine Geschichte mit Lego, und das dauert eigentlich keine 5 Minuten, und das sind alle Bedenken über Bord. Ich denke, das ist ähnlich wie bei euren Ludoki-Spielen. Also als wir angefangen haben, bei dir zu spielen, hat es auch keine zwei Minuten gedauert, und wir wussten, wir sind nicht die geborenen Verkäufer.
Mit Potenzial. Genau. Ja, das ist ja das Spannende, dass in diesem Zustand, da gibt es dann keine Abwehr mehr oder auch Reaktionen oder Widerstände, sondern ich habe immer den Eindruck, da regredieren wir und werden wieder zum Kind und dann sind wir ausgestattet mit genau dieser Neugier, mit dieser Leidenschaft, mit der Freude am Experimentieren, am Bauen, am Gestalten. Und das holt ihr ja auch ab. Also normalerweise kann man im Verwaltungsrat, hat man nicht so viele Möglichkeiten. Und wenn, dann dauert es Monate oder Jahre, bis mal was in Gang kommt. Und hier kann man direkt umsetzen und auch mal in der Fantasie durchdenken, wie wäre es, wenn. Was sind denn so die Ergebnisse nach so einem Prozess jetzt beispielsweise in dieser Gemeinde?
Also, was ich noch ergänzen würde, vor allem kann man völlig risikolos Neues testen. Also es hat keine Auswirkungen in der realen Welt.
Ja.
Das Endprodukt bei dieser Gemeinde ist zum Schluss von so einem Lego Serious Play Workshop ist das Endprodukt immer ein gebautes Modell. Also wir filmen das, machen ein kurzes Video und die Leute erklären, was sie da gebaut haben, weil die Geschichten und die Metaphern, die auf dem Spielbrett sind oder auf dem Modell, das sind Dinge, die sehr, sehr viel besser im Gehirn haften bleiben als PowerPoint-Präsentationen oder irgendwelche Post-its. Schlussendlich ist das Ergebnis ein ähnliches wie in einem normalen Workshop. Also ich helfe danach in dieser Gemeinde zum Beispiel mit, das Ergebnis zu verschriftlichen, also ein wirkliches Leitbild daraus zu entwickeln, was sie gebaut haben. Und das unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht von dem bisherigen Leitbild, also inhaltlich schon, aber von der Art. Was aber komplett unterschiedlich ist, ist, dass es nicht nur geschriebene Worte sind, sondern dass die Leute das wirklich in Gedanken mit dem verknüpfen, was sie selbst gebaut haben. Also in diesem Fall die Gemeinderäte. Das gibt noch keine Garantie, dass das danach im Alltag umgesetzt wird, überhaupt nicht. Aber die Chance ist einfach viel, viel größer, weil sie im Laufe des Prozesses das visualisiert haben und eine eigene Geschichte dazu entwickelt haben und danach hoffentlich dies auch bei der Umsetzung wieder hervorrufen können. Aber ja, ich denke, das ist auch wieder was Ähnliches wie bei euch, dass ihr Situationen trainiert in der Hoffnung, dass sie dann in der wirklichen Situation die Leute wieder abrufen können.
Ja, wir nennen es intern so Probehandeln in der Fantasie. Und da ist alles möglich. Da kann ich auch Fehlschläge mal integrieren und mal gucken, was passiert denn tatsächlich. Ist es so dramatisch oder nicht? Und ein anderer Aspekt, den wir auch gemeinsam haben, ist, ich bringe mich mit meiner Haptik, also mit der Körperintelligenz da rein. Es ist nicht eben nur rein vernunftsmäßig, was häufig passiert bei der Leitbildentwicklung, sondern Kopf, Herz und Bauch sind da dabei. Das heißt, ich identifiziere, ich habe es selber auch mal gemacht, ich finde es fantastisch, ich identifiziere mich ja auch mit meinem Bauwerk und finde mich danach wieder in der Gesamtkonstruktion. Das ist ja, glaube ich, auch bei euch so. Jeder baut seinen Teil, seine Abteilung beispielsweise, sein Projekt und integriert das dann ins große Ganze. Und da finde ich das dann wieder. Und dann gibt es Brücken und Verbindungen und Schnittstellen. Und das ist sonst außerordentlich schwierig herzustellen. Und hier mit dem Spiel gelingt es also ganz natürlich.
Also ein zusätzlicher Faktor, den ich sehr, sehr spannend finde, ist, also wir wenden diese Methode oft auch im Schulunterricht an, also zum Beispiel Nachdiplomstudiengänge für angehende Führungskräfte. Die sollen sich mal ein Bild malen, wie sie ein perfektes Team und ihre eigene Führungstätigkeit darstellen oder sehen in der Zukunft. Und dann gibt es große Unterschiede, solche, die einen großen Turm in die Mitte bauen und sich einfach oben drauf setzen. Ich bin der Chef und alle rundum sind nichts. Und dann gibt's Leute, die das völlig hierarchiefrei bauen, und das gibt erstens extrem spannende Diskussionen. Die Leute reflektieren eigentlich zum ersten Mal über Dinge, die sie vorher gar noch nie so beschäftigt haben oder sich gar nicht bewusst waren, dass es auch andere Möglichkeiten gibt als die eigene. Und ich denke, das hast du vorhin auch ein bisschen angetönt. Die Leute lernen sich in einem solchen Workshop extrem schnell kennen und wenn sie im Flow sind, geben sie auch viel mehr über sich preis, als dass sie in einer normalen Diskussion tun würden. Also wenn irgendeiner hat mal nach so einem Workshop gesagt, ich bin jetzt mit dem XY seit zweieinhalb Jahren in einer Klasse, aber ich habe an diesem Vormittag mehr über ihn gelernt als die letzten zweieinhalb Jahre. Und das ist immer wieder auch aus meiner Sicht extrem spannend anzusehen, wie wenn die Leute im Spielflow sind, wie sie wirklich aufnahmebereit sind und wirklich sich auch für das jeweilige Thema öffnen und bereit sind zu reflektieren oder andere Meinungen zuzulassen und in die Diskussion einzubauen.
Und das ist ja eine sehr einfache Form, weil Lego-Bausteine kennt jeder. Man braucht da nicht irgendwie komische Ausrüstung. Der Prozess entsteht quasi aus sich selbst heraus. Ich habe ein Beispiel, das ist sicher jetzt auch 10 Jahre her, da habe ich auch einen Organisationsentwicklungsprozess mit einer Firma gemacht, die ganze Geschäftsleitung dabei gehabt und habe ihm Bauklötze hingelegt. Also eine ganze Kiste voller Bauklötze, was weiß ich, 250 Teile. Und sie sollten mal bauen, wie augenblicklich die Organisation aussieht. Also die einzelnen Units, die Führungskräfte zuordnen. Und das war eine Baustelle. Also anders kann man es nicht sagen. Und sie waren selber ganz erschreckt, wie dann dieses Unternehmen tatsächlich aussieht. Und dann haben wir eine kleine Intervention gemacht und haben gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn es richtig, richtig gut wäre? Und haben sie bauen lassen. Okay. Und dann haben sie diskutiert, wie es ideal wäre. Und es entstand ein irrsinniges Gebilde, das sehr, sehr in sich stimmig war, ausgewogen, es war rund, es hatte Querverbindung, es stimmte alles, hatte kurze Wege. Und das haben sie genommen als Konstruktion für das Unternehmen. Und viele Jahre später, als ich die wieder besucht habe, stand das immer noch im Foyer unter einer Plexiglashaube. Das heißt, es trägt sich in die Zukunft. Also nicht nur so ein Spiel, das macht man halt mal, das ist lustig, tralala, tralala, sondern es hat eine sehr, sehr nachhaltige Wirkung über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, wer weiß. Erlebst du Ähnliches?
Genau, also ich habe da, als du das erzählt hast, kam mir eine Geschichte von, ich habe mal bei einer Dienstleister, also bei einer Bank, die wollten mal ein gemeinsames Verständnis dafür haben, für die Wörter, die eigentlich sonst im Bullshit-Bingo vorkommen. Also wir stehen für Transparenz zum Beispiel, um einfach mal einen Begriff zu nennen. Jeder stellt sich unter Transparenz irgendwie was Ähnliches vor und trotzdem hat jeder eine unterschiedliche Meinung, was jetzt das wirklich bedeutet in der eigenen Firma. Und die haben das dann auch mit Lego visualisiert und danach haben wir Poster von den Modellen gemacht. Also die haben sich auf ein gemeinsames Verständnis geeinigt, was jetzt in ihrer Abteilung Transparenz bedeutet. Also, dass alle mal wirklich dasselbe Verständnis davon haben und von vielen anderen Begriffen auch noch. Und ich glaube, die Poster hängen immer noch in den Gängen von den einzelnen Begriffsdefinitionen.
Also, das kommt eben nicht aus der Marketingabteilung, sondern aus den Köpfen und Herzen der Leute. Das ist der Unterschied.
Genau. Und also das ist auch eine Aktion, die dann spontan aus den Endprodukten entstanden ist. Wenn wir jetzt jedes Mal einfach noch ein Poster mitverkaufen würden, dann würde es auch den Reiz verlieren. So wie ich denke, wenn ihr jetzt jedes Mal die Bauklötze hervorholt, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr funktionieren. Ich denke, ich habe für mich immer das Gefühl, es muss alles, also man muss den Koffer mit Möglichkeiten bereit haben, aber in der Situation entsprechend versuchen, das richtige Element davon zu ziehen und das ist nicht überall dasselbe.
Ja. Sag mal, jetzt ist das begleitet. Dann gibt es dann die Serious Play Facilitator, wie das so schön heißt. Genau. Ich frage mich gerade, kann man das auch für sich machen? Ich stelle mir jetzt vor, ich bin ein Jungunternehmer, plane ein Startup und habe gerade begonnen und möchte das in Form bringen, also mal meine Gedanken in diese Form bringen. Meine Kinder, die spielen gerade mit Lego. Kann ich denn das mopsen und auch mal selber anfangen? Gibt es dafür eine Chance?
Also, ja und nein. Es ist grundsätzlich ein von Lego zur Verfügung gestellter Prozess, um das durchzuführen, der aus 6 Phasen besteht. Ursprünglich wollte Lego mit diesem Lego Serious Play verschiedene Bereiche, in verschiedenen Bereichen sich verwirklichen, und einer davon ist auch teuer zusammengestellte Sets für Lego Serious Player zu verkaufen. Also das heißt, diese Sets, mit denen wir das machen, die sind speziell zusammengestellt für solche Workshops. Also da hat's viele Dinge, die als gut sich als Metaphern eignen, also viele Tiere, viele Menschen mit Hutbedeckungen, Dinge, die sie in die Finger nehmen können. Also die Legos sind bewusst zusammengestellt. Das heißt, mit den Legos der Kindern geht wahrscheinlich das mindestens nicht in dieser Form, wie der Prozess das vorsehen würde. Aber für sich selber geht das, also sagen wir so, es braucht einen Lego Serious Play Facilitator, um einen da durchzuführen, aber es gibt auch Einzelprojekte. Ich kenne Kollegen in Weiterbildungsschulen, die Leute ihre Zukunft mal bauen lassen, damit sie überhaupt sich bewusst werden, was sie dann in Zukunft erreichen wollen, um ihnen dann die passende Weiterbildung dazu anzubieten. Oder es geht auch um Standortbestimmungen. Wo bin ich, wo möchte ich hin als Einzelperson? Aber ich denke, es wäre gut investiert, Zeit und Geld, das bewusst mit einem ausgebildeten Facilitator zu machen, als sich einfach selber mit irgendwelchen Legos hinzusetzen.
Ja. Wobei mich das interessieren würde, was unsere Zuhörer da für Erfahrungen und Erlebnisse gemacht haben. Und vielleicht schreibt ihr das mal in die Kommentare. Das könnte noch ganz interessant sein. Oder gebt uns eine Nachricht, was ihr erlebt habt mit einem Facilitator, oder vielleicht habt ihr eigene Experimente schon gemacht, die gelungen sind.
Genau, was ich feststelle, ich habe die Ausbildung zum Lego Serious Play Facilitator vor, glaube ich, 4 Jahren, anfangs 2017, also 3,5 Jahren gemacht, und da wurde das noch von vielen Stellen belächelt, und jetzt wahrscheinlich auch ist in meiner Social Media Blase sprießen die Lego Serious Play Facilitator im Sekundentakt irgendwie hervor. Also entweder hat sich meine Wahrnehmung geändert, weil ich mich genau in diesem Umfeld bewege, oder es gibt einfach viel, viel mehr. Ich denke, das ist aber, so wie wir uns ausgetauscht haben, auch eure Wahrnehmung, dass mittlerweile immer wie mehr Leute erkennen, dass man im Serious Play Business, oder wie wir das auch immer nennen wollen, dass man da auch zu Aufträgen und zu Geld kommen kann.
Habe ich auch schon mal gehört. Wobei, da fällt mir ein anderer Spruch ein, der lautet: A fool with a tool is still a fool. Und es kommt genau bei Ludoki und bei Serious Play genauso auf den Menschen an, der es transportiert. Was hat er für ein Mindset? Was hat er für einen Erfahrungshintergrund? Welche Absicht steckt dahinter? Und das macht den Unterschied. Ist er in der Lage, das, was er sieht, was er beobachtet, tatsächlich auch verwerten, utilisieren, verfügbar machen? Und so, was du machst, das habe ich gut rausgehört, dann eben nicht nur, wir haben jetzt mal 2 Stunden gespielt und haben hübsche Konstruktionen gebastelt, sondern das dann auch zu verschriftlichen, in die Form zu bringen und diesen Prozess weiter in die Organisation einzupflegen und das zu begleiten.
Genau, und da ist dann auch wieder die Brücke geschlagen zu meiner ursprünglichen Ausbildung für betriebswirtschaftlichen oder strategischen Hintergrund. Es braucht dann auch jemanden, der aus dem Modell aus dem gebauten Modell irgendwas Schlaues noch machen kann. Also so wie wir das bei euch festgestellt haben, wenn wir das Ludoki für Verkäufer spielen und nicht die richtige Antwort wissen, dann ist es sinnvoll, dass einer in der Nähe steht, der uns einen Vorschlag geben kann, wie wir das beim nächsten Mal anders angehen könnten. Ja. Und das ist, also ich denke, und also wir haben viel über Lego Serious Play gesprochen, aber eigentlich geht es mindestens bei uns, aber ich denke auch bei euch darum, verschiedene Elemente anwenden zu können, einfach auf die Situation bezogen. Also da braucht es auch wieder den Menschen dazu, zu erkennen, was ist von einem Kunden oder von einem Partner eigentlich das Problem, was er lösen möchte, was ist sein Bedürfnis, und danach zu überlegen, welche Methode passt dazu. Und wir bei uns haben verschiedene Themengebiete im Angebot, die wir selber abdecken können. Eben Lego Serious Play ist eines davon. Aber wir haben auch ein großes Netzwerk von Leuten, die ähnlich ticken wie wir, die aber andere Tools anbieten können. Und ich denke, im Sinn von langfristiger Beziehung zu einem Kunden ist es aus unserer Sicht oder aus meiner extrem wichtig, nicht einfach Produkte irgendjemandem zu verkaufen, sondern das Passende für sein Problem anzubieten. Und manchmal haben wir das selber im Angebot, was natürlich noch spezieller oder lukrativer für uns ist, aber manchmal ist es auch der richtige Weg, das an einen Kollegen zu vermitteln, der genau die passende Person dazu ist. Und da sind wir uns selber oder ich selber mich am Weiterentwickeln, dass der Koffer, der Inhalt vom Koffer größer wird, was wir selber abdecken können, aber gleichzeitig auch das Netzwerk so auszubauen, dass wir eigentlich alle möglichst mannigfaltige Probleme abdecken können, entweder selber oder mit Hilfe des Netzwerks.
Und jetzt versteht ihr auch, die gerade zuhört, warum es so viel Sinn macht, dass wir zwei nicht nur miteinander reden, sondern auch künftig was zusammen machen, weil da gibt es viele Brücken, Schnittstellen und Möglichkeiten, sich gegenseitig zu ergänzen. Und ich mag den Pascal sehr gerne, weil er ein inspirierter Mensch ist, mit einem tiefen Hintergrund, mit gleichzeitig Ernsthaftigkeit. Das heißt ja nicht umsonst Serious Play. Und das ist eine Verbindung, die ist fast unschlagbar, wie wir auch wissen. Okay. Und was wir auch gemeinsam haben, wir denken aus der Kundenperspektive. Wir schauen daran, wo liegt da was im Argen, wo ist es Potenzial, und entwickeln dann dafür passende, ja, manchmal sind es auch Produkte, zumindest Lösungen, die mit wenig Aufwand gut funktionieren. Und da bin ich sehr gespannt, was wir zusammen auf den Weg bringen. Und da fällt mir ein, eins hast du noch nicht erwähnt, weil das finde ich auch interessant. In Basel habt ihr ein Escape Room. Da musst du einen Satz oder zwei dazu sagen. Ein Escape Room, da haben manche Leute Assoziationen.
Genau, also ich arbeite oft, also gut und eng, mit einem Escape Room-Anbieter zusammen. Mein Office liegt direkt oberhalb von den Escape Rooms, also bei 35 Grad und mit Corona ist momentan nicht so viel los wie auch schon. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Umgebung, und Teamentwicklung oder Kommunikationsthemen, das sind Themen, die man auch, wenn man als Privater so in Escape Room macht, die automatisch mitschwingen, die man vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmt. Aber genau um diese Themen geht es. Und wir haben, also Breakout Basel hat auch einen mobilen Breakout Room, also eigentlich einfach eine Rätselbox, mit der man überall hingehen kann. Und wir brauchen das auch oft als Tools, um Kommunikations- oder eben Teamentwicklungsthemen mit Firmen anzusprechen. Also wir lassen sie einfach mal die Stunde die Rätsel lösen und sind stille Beobachter, wie das Zusammenspiel funktioniert, wie sie neue Lösungen anpacken, wie sie auch Entscheidungen treffen oder wie sie zu Lösungen kommen. Und der Unterschied zu einem privaten Spiel ist, dass wir danach das auch im Anschluss noch einige Zeit moderieren, also unsere Festhaltungen mit den Leuten diskutieren, sie reflektieren lassen, sie erarbeiten lassen, was in der Spielsituation wahrscheinlich für das nächste Mal das Beste wäre. Also wie man Unvorhergesehenes, Überraschendes lösen kann. Also dass sie sich für das eine Strategie erarbeiten. Und dann auch diese, wenn sie sich auf diese geeinigt haben, auch zu sagen, wie können wir die jetzt in den Business-Alltag integrieren. Also was im Spiel in unvorhergesehenen Situationen geschieht, wird im Arbeitsalltag so auch immer wie mehr kommen. Also wieso nicht, wenn wir schon die perfekte Lösung für das Spiel haben, wieso diese nicht auch genau so übernehmen oder die Leitplanken mindestens so legen, dass man die Probleme genau so lösen kann.
Das ist auch was wir gemeinsam machen. Wir machen ja auch so, dass wir die Welt da draußen auf das Spielfeld projizieren. Und dieselben Aufgaben hier bunt gestalten sozusagen mit Spielfigürchen und so weiter. Und das da experimentell untersuchen lassen, wie könnte man dann da auch umgehen. Und dann nehmen wir das, was im Spiel entwickelt wurde, und projizieren und bringen es dann wieder in die Realität. Und dass das nicht so stark verbreitet ist bis jetzt, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, das zu verändern. Du genau, in der Schweiz und im benachbarten Deutschland und wir eben auch. Und ganz spannend, wie wir uns da gegenseitig hochschaukeln können.
Genau, und deshalb auch den Zusatz auf Social Media. Ich bezeichne mich gerne als Spieltriebförderer. Also diesen eigentlich angeborenen Spieltrieb, den Kinder haben. Also man lernt eigentlich alles durch Spielen, durch Try und Error. Wir von Laufen bis irgendwie Türmchen bauen. Wir lassen der Kreativität oder der Fantasie einfach freien Lauf und versuchen so lange, bis es geht. Und dieser Spieltrieb wird ja eigentlich erfolgreich abtrainiert irgendwie im Kindergarten vielleicht noch nicht so, aber in der Schule oder in der Ausbildung und spätestens bei der richtigen, in Anführungszeichen, Arbeit. Weil wir sind ja da zum Arbeiten und nicht zum Spielen. Diesen bei eigentlich allen vorhandenen Spieltrieb wieder zu fördern, ist, denke ich, das, was wir uns beide als und mit den jeweiligen Organisationen auf die Fahne geschrieben haben. Und deshalb ist auch der Punkt, die Frage ganz zu Beginn war, sind die Leute nicht eher kritisch eingestellt gegenüber Lego? Zum Beispiel. Ja, das sind sie wahrscheinlich, solange sie in der Erwachsenenwelt ticken. Aber sobald sie 5 Minuten am Spielen sind, gibt es einen Rückfall, einen gewollten Rückfall in die Zeit, als der Spieltrieb noch ausgeprägter war und die Leute erkennen wieder, dass es diesen Spieltrieb wieder. Und deshalb gibt es auch so spannende Ergebnisse. Wahrscheinlich bei euch wie bei mir, ja.
Das ist so. Das, was du in den letzten 60 Sekunden gesagt hast, das könnte 1:1 aus meinem Mund gekommen sein. Das ist ganz spannend. Das ist genau diese Erfahrung. Jetzt, wir nähern uns so dem Ende auch von diesem Podcast. Höchstwahrscheinlich wird es da auch eine Fortsetzung geben. Ich schätze mal, es gibt einen großen Ansporn daraus, auch von unseren Zuhörern. Und weil wir das gerne auch praktisch haben, Pascal, was wären denn so Tipps, wie man das spielerische Lernen in seinen Alltag integriert? Weil es sind nicht alle so wie wir noch unterwegs, noch nicht. Wie fängt man an? Wie bringt man spielerische Elemente, den spielerischen Zugang in sein tägliches Tun auf eine ganz einfache Weise, was jeder sofort machen kann, nachher in 15 Minuten?
Ja, das ist eine gute Frage. Für mich persönlich gibt's keine andere Situation. Ich mach das immer. Also jeder Zuhörer und Zuhörerin wird selber gewisse Spiele spielen, also ob Gesellschaftsspiele oder Computerspiele. Und es gibt überall Strategien oder Elemente, die erfolgsversprechend sind, im jeweiligen Spiel. Wieso nicht einfach mal bewusst reflektieren, was hat jetzt dazu geführt, dass ich in diesem Spiel gewonnen oder verloren habe oder weitergekommen bin, und dann das Pendant in seinem Leben, egal ob privat oder Berufsalltag, zu finden. Und das ist ein Beispiel für mich, und das ist wer aus dem Poker. Es gibt einen Zeitpunkt, in dem wir eine Entscheidung treffen, und es gibt einen Zeitpunkt, in dem wir wissen, ob die Entscheidung gut ausgegangen ist oder nicht. Und schon nur das voneinander trennen zu können, also welche Informationen hatte ich zum Zeitpunkt der Entscheidung, als ich mich entscheiden musste, also Kino oder Fußballspiel, das bewusst vom Ergebnis zu trennen, also ich musste mich entscheiden, ob ich zum Fußballspiel gehe, bevor ich wusste, ob die jetzt 1-0 gewinnen oder 7-1 verlieren. Und dass ich den Zeitpunkt der Entscheidung bewusst wahrnehme und nicht mit dem Ergebnis kopple. Das wäre so ein Beispiel, das ich immer wieder versuche, auch in meinem Umfeld sich bewusst zu werden, dass das eine nur oder nichts oder nur sehr bedingt etwas mit dem anderen zu tun hat, ja. Sonst wäre es keine wirkliche Entscheidung.
Ja. Da fällt mir ein Satz ein aus einer meiner Ausbildungen, da hieß es, Menschen treffen immer die Wahl, die ihnen zu diesem Zeitpunkt als die bestmögliche erscheinen.
Genau.
Und das Problem entsteht dann, wenn es dann halt das Ergebnis gibt, dass man sich blamet für die Entscheidung. Ja, hätte ich doch. Genau. Und dann sind wir auf einer schiefen Bahn mental. Genau. Weil dann mache ich mich selber ja runter. Das gehört ja auch zum sich selbst wertschätzen lernen, dass man das akzeptiert. Okay, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht besser entscheiden. Ich habe das Beste gemacht, was mir in dem Zeitpunkt möglich war. Punkt.
Und ich denke, das gibt dann auch irgendwie eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, um Entscheidungen treffen zu können. Ja. Also wenn für 80% für Variante A spricht und 20% für Variante B, dann ist die Variante A die richtige, um zu entscheiden. Unabhängig davon, wie es danach ausgeht. Ja. Und diese Awareness oder das, sich bewusst ins Bewusstsein zu holen, vereinfacht, denke ich, vieles. Oder hat mindestens keinen negativen Einfluss auf zukünftige
Ich möchte den Gedanken nochmal auffassen. Und beim Poker, da hast du eine begrenzte Auswahl an Informationen. Du siehst, was auf dem Tisch liegt, du kennst dein eigenes Blatt, du hast eine Ahnung, was möglicherweise noch nicht aufgedeckt ist, und daraus kalkulierst du das. Also du wirst alle Informationen, die irgendwie kriegst, mit einbeziehen. Auch was deine Poker-Kompagnons gerade für einen Gesichtsausdruck machen, welche Mikrobewegungen da gerade sind, ob es linke oder das rechte Ohr zuckt und ähnliches.
Genau.
Und das macht ja den Unterschied aus, bevor ich mich entscheide, möglichst viele differenzierte Informationen zu sammeln. Also das weniger intuitiv zu machen, sondern an erkennbaren Signalen, die auch minimal sein können, festzumachen. Und dann zu sagen, okay, jetzt mit den Informationen kann ich das so entscheiden und prüf mal, ob das richtig oder eben nicht so toll war.
Genau, also weil mit guten Karten gewinnen kann jeder. Ja. Das ist keine Kunst. Der Unterschied zwischen den Spielern liegt bei den mittelmäßigen, also bei den Händen, die im Grenzbereich irgendwo dazwischen sind, da ist es schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mit ganz guten Karten oder mit ganz schlechten ist es nicht schwierig, sich zu entscheiden. Da kann man nicht viele Fehler machen. Wenn man da mit guten verliert, dann ist es einfach Pech. Ja. Aber es geht darum, unterscheiden zu können, habe ich jetzt gewonnen, weil ich gute Entscheidungen getroffen habe, oder hatte ich einfach Glück? Und diese Analyse, also die Reflexion nach einer gespielten Hand oder nach, also wenn wir das in den Alltag transferieren, nach einer erlebten Situation wieder zurückzublicken und sagen, habe ich jetzt im Zeitpunkt, in dem ich mich zu entscheiden hatte, die richtige Entscheidung getroffen? Ja oder nein? Das macht einem besser. Durch das oft wiederholen und Erfahrungen sammeln und auch die Leute besser kennenlernen, weiß man mit immer wie besser, in welcher Situation der Gegenspieler welche Entscheidung trifft. Und deshalb wird man selber immer besser. Und das ist etwas, was aus dem Alltag, im Alltag, wenn wir was zum ersten Mal tun, dann können wir es nicht perfekt normalerweise. Die meisten von uns können es beim ersten Mal nicht perfekt. Und dann geht es aber darum, irgendwie, ja, wenn ich das immer wieder mache und irgendwie immer wieder analysiere und immer wieder den gleichen Prozess durchspiele, dann werde ich besser und dann kann ich mich auch viel, viel eher irgendwann auf mein Gefühl verlassen. Also, weil ob dann die Hauptschlagader pumpt beim Gegenüber, das heißt nur, dass er wahrscheinlich nichts Mittelmäßiges hat, aber ob er jetzt blufft oder extrem gute Karten hat und deshalb nervös ist, das sieht man dieser Hauptschlagader nicht an. Und man muss dann doch noch Entscheidungen treffen für eines.
Und riskieren, dass es daneben geht, das gehört halt auch dazu. Ich entdecke schon wieder eine Parallele, weil in allen unseren Spielen ist der Schluss in dem Prozess immer die Selbstreflexion. Und da geht es immer darum, was ist mir in dieser Runde gut gelungen? Was ist mir beim Kunden gut gelungen? Was mache ich wieder genauso? Auf was kann ich mich verlassen? Wo habe ich Unsicherheiten? Wo fehlt mir was? Wie kriege ich das? Und das nennt man Lernen. Womit wir wieder ganz am Anfang sind. Alles, was man lernen kann, das kann man mühsam und angestrengt lernen. Oder man kann das spielerisch lernen. Ich glaube, wir zwei sind für die zweite Version und Variante und können das beweisen und belegen, dass das nicht nur für uns gut funktioniert, sondern auch für sehr, sehr viele Menschen da draußen, die sich uns anvertrauen. Das ist so ein natürliches Ende, glaube ich, für diesen Podcast. Herzlichen Dank, Pascal Ott. Ich finde das sehr spannend und bin irrsinnig neugierig, was wir da auf den Weg bringen. Ich habe so den Gedanken, das ist nicht abgestimmt, dass wir uns demnächst mal wiedersehen, vielleicht auch zu Serious Play. Ich habe da so eine Idee. Also. Danke auch euch, dass ihr zugehört habt und uns eure Zeit schenkt. Nutzt die Möglichkeit, die Sachen spielerisch anzugehen. Ich habe so die Eigenschaft, wenn etwas schwierig ist, überlege ich mir, wie würde ein 8-jähriges Kind darauf reagieren? Und manchmal kommen da Ideen, wo ich sage, was? So einfach kann es sein? Wenn du da Erfahrung gemacht hast, dann sind wir sehr froh, wenn wir von euch hören. Wir verlinken den Pascal Ott und prosoludo.ch
oder Rocks
in die Shownotes. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann sei das nächste Mal wieder dabei. Gib uns, wenn du magst, eine 5-Sterne-Bewertung, schreib uns eine Rezension und lass uns wissen, was wir vielleicht als nächstes Thema für dich aufsetzen sollen. Bis dahin, wir beide hören uns bald wieder. Und für euch da draußen, schalt das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt, hier ist der Podcast von der Ludoki, die Ludoki Talks für Spitzenleistung im Business. Herzlichen Dank, Pascal.
Herzlichen Dank, Wolfgang.